Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Micro Europa beim Freien Radio Wüste Welle. Ihr hört uns auf den Frequenzen UKW 96,6 und im Kabel unter 97,45. Unser Thema heute: deutsch-französische Zweisprachigkeit. Wodurch entsteht sie überhaupt? Wie wir hören werden, sind viele Akteurinnen an deren Entstehung beteiligt. Für euch am Mikrofon sind
Pauline Mengini
und Leonore Lustermann. An der Entstehung sind natürlich zuallererst die Eltern beteiligt, durch die die Kinder meistens ihre erste Sprache erlernen. Christine und Astrid leben als Deutsche in Frankreich und erzählen uns, warum sie sich dafür entschieden haben, ihre Kinder zweisprachig zu erziehen.
Meine Großmutter hat den französischen Namen Ledoux und das habe ich als Kind absolut spannend gefunden, weil ich das immer auf ihrem Klingelschild gelesen habe und dann die Buchstaben, sobald ich lesen konnte, trotzdem nicht zu dem Klang von ihrem Namen zuordnen konnte und fand das absolut faszinierend, wie es sowas eben geben kann. Und das war dann schon immer irgendwie ein Lebensziel von mir, doch dahinter zu kommen, was hinter diesem Mysterium von diesem Namen eigentlich steckt und dann auch irgendwann mal Französisch zu lernen.
Christine, hattest du noch eine Erfahrung, die dich dazu bewegt hat, Französisch zu lernen?
Als ich in der Grundschule war, war bei uns in der Klasse ein Mädchen und die Familie hatte dann ein französisches Au-pair-Mädchen und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das Au-pair-Mädchen dann diese Mitschülerin abgeholt hat und wir alle überrascht waren und sie dann gefragt hat, ja, wieso verstehst du denn, was die jetzt zu dir auf Französisch gesagt hat? Und dann war dieses Mädchen ganz stolz und hat gemeint, ja, das ist, weil ich die ganze französische Sprache kann. Und ich fand das damals total faszinierend, dass es eben jemand gibt, der so zweisprachig ganz natürlich ist. Und was mir damals eben nicht klar geworden ist, was mir jetzt erst so nach und nach immer klarer wird, dass es eben niemanden gibt, der eine Sprache ganz sprechen kann, sondern jeder, egal wie viel er gelernt hat, immer nur seine ganz persönliche Teilmenge von einer Sprache gerade aktiv parat hat.
Astrid hatte nicht den Wunsch, Französisch zu lernen, hat es aber durch ihre Lebensumstände lernen müssen. Deshalb ist es hier heute wichtig, ihren Kindern auch ihre eigene Muttersprache, also Deutsch, weiterzugeben.
Das Deutsche zu erhalten in einem anderen Land, in dem dies nicht nur Muttersprache ist, ist eine gewisse Anstrengung, wo man immer wieder alle motivieren muss, das zu tun. Und ich finde es sehr wichtig, dass sie diese Sprache beibehalten, weil es eben genau ihre Muttersprache ist, wie auch das Französische. Und das ist immer ein Zugewinn für ihre weitere Entwicklung.
Das Wort Zugewinn ist gerade gefallen. Gibt es weitere Vorteile der Zweisprachigkeit?
Dass es in jeder Sprache eben bestimmte Ausdrücke gibt, die man so in anderen Sprachen nicht hat. Und es gibt einfach Sachen, die man nur auf Deutsch so sagen kann, eine bestimmte gelebte Realität, für die es einfach nur für mich eben einen bestimmten deutschen Ausdruck gibt, der genau das trifft und auf Französisch genauso. Also inzwischen ist es bei mir schon auch so, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich auch wirklich nur so auf Französisch sagen könnte und wo es für mich kein direktes Äquivalent auf Deutsch gibt.
Meine beiden großen Kinder sind wieder erwarten, möchte ich sagen, beide nach Deutschland zurückgekehrt, um dort zu studieren. Mein Sohn ist anfänglich in der Schweiz aufgewachsen, dann in Frankreich und meine Tochter ist nur in Frankreich aufgewachsen und sie sind eben beide zurück nach Deutschland und benutzen jetzt ihre eigentliche Muttersprache im Alltag und für ein Studium. Hatten keinerlei Probleme, ihre Studienplätze zu bekommen, weil sie das Sprachniveau mitgebracht haben. Mein großer Sohn zum Beispiel hat auch schon Übersetzungsarbeiten geleistet. Meine Tochter hat teilweise Vorlesungen auch in Englisch, was wieder eine andere Sprache ist, aber hat eben wahrscheinlich eine gewisse Prädestiniertheit, mit einer fremden Sprache umzugehen und sich da vollkommen frei darin zu bewegen.
Wo ist der Haken bei der Sache? Sag mal, Christine, gibt es denn gar keine Nachteile?
Eine ganz klare Muttersprache zu haben, dass das eben schon auch was Schönes ist, wo man sich dann zu Hause fühlt. Und wenn man eben tatsächlich zwischen zwei Kulturen und auch zwei Sprachen steht, weiß man eben vielleicht nicht so genau, wo man wirklich hingehört. Und das war mir nicht klar, dass es für ein Kind ja dann vielleicht schwierig ist, da, sich damit immer so zurechtzufinden.
Den Eltern liegt es am Herzen, ihren Kindern beide Sprachen mit auf den Weg zu geben. Aber wie macht man das im Alltag konkret?
Erstens ist das eine Region, in der wir da leben, im Großraum Genf, wo sehr viele fremde Sprachen gesprochen werden. Man trifft also durchaus auch andere Deutsche. Ich habe auch einige andere deutsche Freunde und sehe da immer die Möglichkeit, dass man auch miteinander Deutsch redet. Das ist ein bisschen die Rückzugssprache, auch wenn man mal miteinander reden will und nicht möchte, dass ein Dritter das versteht. Zum Zweiten gibt es dort in dieser Region die Einrichtung, dass die Kinder nationale Schulen besuchen. Das ist das, was ich mit den größeren Kindern gemacht habe und was jetzt auch mein jüngster Sohn absolviert. Das heißt, einmal die Woche in eine deutschsprachige Schule gehen, um diese Sprache zu erhalten und zu lernen.
Als sie ganz klein waren, eben durch deutschsprachige Kinderbücher oder deutschsprachiges Fernsehen und vor allen Dingen dann eben eigentlich eine frühe zweisprachige Schulerziehung in zweisprachigen Klassen und dann eben jetzt hier in Genf in dem zweisprachigen internationalen Collège Lycée.
Über das eben erwähnte Collège Lycée erfahrt ihr im nächsten Beitrag mehr. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Musik. Ihr hört Pocahontas. Ein Lied über die Gründung einer Familie von Grand Corps Malade und Elegie.
On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc tous les jours où ça leur tente. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas.
Les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On doute un peu quand même, le cœur tape de 20 kilos, cahier à spirale, les trousses qui débordent de stylo. Et puis il y aura premier portable, les premières boum, première soirée, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment les premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs.
Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie de les voir courageux et bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille.
Unsere fantastischen Sprachkenntnisse verdanken wir nicht nur unseren Familien, sondern auch der Internationalen Schule von Ferney-Voltaire in Frankreich, Wohnort des großen Philosophen Voltaire und Nachbarstädtchen von Genf. Die Schule ist eine bunte Mischung von Schülern aus aller Welt. Kinder von Genfer Diplomaten und europäischen Wissenschaftlern. Spanier, Italiener, Deutsche, Niederländer und Engländer haben dort die Möglichkeit, sowohl auf Französisch wie auch in ihrer Muttersprache ein Abitur zu erlangen. Annette Jondral-Hagemann ist Leiterin der deutschen Abteilung vor Ort und unsere ehemalige Erdkundelehrerin. Bühne frei.
Die Schülerinnen und Schüler kommen täglich fast aus ihrem französischen Unterricht als Kursgruppe, aus ihren Klassen in unseren Unterricht und haben dort dann 4 Stunden Deutsch und 2 Stunden Geschichte Erdkunde und kommen natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Sprachkenntnissen, weil unsere Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedliche, verschiedene, spannende, auch außergewöhnliche Lebensläufe haben.
Welche Kriterien muss man denn erfüllen, um in die deutsche Abteilung aufgenommen zu werden?
Wir haben einzig und allein als Aufnahmebedingung, die über einen Test dann auch läuft, ihre Sprachenkenntnisse, die in Richtung Muttersprache gehen müssen. Es müssen also keine Deutsch-Muttersprachler sein, sondern Schülerinnen und Schüler oder Kinder, die gute Kenntnisse in Deutsch haben, in der Sprache Deutsch.
Ja, bei uns in der Klasse waren auch nicht alle Muttersprachler. Es gab Tschechen, Irländer, Italiener, die aber alle Deutsch lernen wollten. Naja, zugegeben, unter uns haben wir meistens auf Französisch gequasselt, was auch den Lehrkräften nicht entgangen ist.
Unsere Schülerinnen und Schüler erleben wir ja auch im privaten Kontext, wenn wir auf Klassenfahrten gehen, zum Beispiel nach Konstanz oder Berlin. Und wenn sie sich unterhalten, dann ist seltsamerweise Französisch ihre Hauptsprache, weil sie hier in dem französischen Umfeld aufwachsen und Französisch auch ihre Spielsprache ist. Das ist die Sprache, mit der sie Kontakt geknüpft haben zu ihrer Umwelt, denn sie leben ja hier in Frankreich. Sie haben vielleicht Deutsch als Familiensprache zu Hause und sobald sich dann die Haustür schließt und sie raus in die französische Welt gehen, switchen die ganz schnell auch ins Französische und umgekehrt im Unterricht natürlich auch vom Deutschen ins Französische. Und ebenso, wenn wir auf Klassenfahrten dann sind, finden sie sich auch in dem Deutschsprachigen sehr schnell auch zurecht.
Wir sind eben unglaublich flexibel. Und Frau Jondral-Hagemann musste das auch erstmal lernen.
Ich bin Gymnasiallehrerin, bin jetzt schon seit über 30 Jahren im Dienst, kam mit vielen Kenntnissen aus dem rein deutschsprachigen Unterricht und muss hier aber doch sehr binnendifferenziert nach dem jeweiligen Sprachniveau unterrichten. Das ist dann etwas schwierig. Man käme hier auch gut zurecht, wenn man ausgebildet wäre für Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache.
Nicht nur an die besondere Art des Unterrichtens musste Frau Jondral-Hagemann sich anpassen, sondern auch an ihr neues Leben in Frankreich.
Sehr viel Integrationsmöglichkeiten habe ich eigentlich nur in meinem beruflichen hier, indem ich Kollegin in einem französischen Kollegium bin. Das ist ein anderes kollegiales Miteinander, so von Schulleiter zu Lehrkraft. Also man ist doch in einem sehr hierarchischen System. Das kannte ich aus Deutschland nicht, da waren wir eher ein Schulleitungsteam und hier ist es doch der Professor ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Das ist auch korrekt. Er hat hier eine sehr große Schule zu leiten. Aber es ist eher so, dass man ein Glied in der langen Kette ist und nicht in einem System von Studiendirektoren zum Beispiel.
Was waren weitere Herausforderungen?
Was so meine Arbeit angeht, sicherlich auch die große Heterogenität in den Sprachkenntnissen. Auch, dass wir hier ein Gesamtschulsystem haben, wo auch Dinge anders funktionieren, als man es gewöhnt ist. In Deutschland hat man da andere Mechanismen oder man denkt vielleicht in manchen Bereichen zu deutsch, weil man meint, das müsste entweder so organisiert sein, wie ich das schon seit 20 Jahren aus meiner Schule kenne und ist dann erstaunt, anders geht's auch und es geht auch anders gut.
Wieso sich eine solche Auslandserfahrung trotzdem lohnt, erklärt uns Frau Jonral Hagemann anhand eines Zitats ihres Lieblingsautors Goethe.
Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
En ce temps-là, monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé. En ce temps-là, je lisais le grand mot né après les lumières. Je me faisais plaisir, je me faisais dormir. Je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux roux. J'ai dit de femmes, pas de jeunes filles. Cette année-là, je n'oublierai jamais le regard de vipère que m'avait lancé ce vieux rat. Cette année-là, j'avais posé les yeux sur la croupe incendiaire de ma professeure de droit. Elle avait mis le feu en moi, j'avais avalé la lumière, j'aurais aimé la terre entière, seulement les femmes. Pas les jeunes filles. Pauvre de moi, monsieur le surveillant des classes secondaires, passait ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sur le dos, les bras croisés, sur la couverture de laine. Des fois qu'on aurait des idées, pauvre taré, pauvre chimène. C'est pourtant là que durant des années j'ai rêvé d'adultère que je n'ai jamais consommé. Et chaque nuit, quand je tiens dans mes bras une femme trop fière qui se refuse à me donner un peu plus que le nécessaire, parce que j'hésite à la défaire de son carcan de préjugés, parce que je n'ai pas la manière, j'ai presque envie de lui confier. Qu'en ce temps-là, j'avais un surveillant des classes secondaires, mais ça la ferait rigoler.
Das war Le Surveillant Général, ein Lied von in Frankreich sehr berühmten Sänger Michel Sardou. Der Surveillant ist der, der im Pausenhof auf die Schüler aufpasst. Ihr habt gerade einen Beitrag über das Lycée International gehört. Und wie erleben die Schüler dort die Zweisprachigkeit? Wir haben ehemalige Schülerinnen befragt. Katja, dessen Vater Franzose ist, und Laura und Simon, die beide deutsche Eltern haben. Welche Sprache sprechen Sie eigentlich lieber, Französisch oder Deutsch?
Wenn ich in Frankreich bin, spreche ich gern Deutsch und wenn ich in Deutschland bin, spreche ich gern Französisch, um halt ein bisschen anders zu sein. Nein, aber ich spreche lieber Französisch, weil ich halt das besser kann und das besser spreche.
Lieber weiß ich jetzt nicht, aber ich spreche eigentlich eher mehr Französisch. Es ist einfach viel automatischer, weil ich eigentlich fast alles auf Französisch mache, auch mit meinen Freunden und ich habe halt auch auf der Schule auch fast alles auf Französisch studiert, also es kommt ein bisschen automatischer raus.
Französisch wird tendenziell lieber gesprochen, weil der Alltag den Sprachgebrauch doch stark beeinflusst. Da alle drei Geschwister haben, die über die Welt zerstreut sind, wollten wir wissen, ob es da Unterschiede im Sprachniveau gibt.
Wenn man die Abiturnoten vergleicht, gibt es klare Unterschiede. Dann bin ich der Misslungene der Familie. Nee, aber ich meine, im Alltag ist es ziemlich ausgeglichen. Wir haben immer eine Mischung gesprochen. Also reden wir alle nicht perfekt Deutsch, nicht perfekt Französisch. Aber wir reden ein zufriedenstellendes Niveau der beiden Sprachen. Und ich meine, wir sind zusammen aufgewachsen. Also es ist wirklich ziemlich gleich.
Heutzutage sozusagen bin ich vielleicht die am schlechtesten Deutsch spreche in der Familie zwischen meinen Geschwistern. Aber das ist, weil fast alle meine Brüder und meine kleine Schwester jetzt haben in Deutschland studiert und ich halt nur in Frankreich. Und deshalb habe ich das jetzt ein bisschen vergessen und spreche spreche es nicht so gut wie vorher.
Ich würde sagen, mein Bruder hat jetzt fast wieder ein besseres Niveau auf Deutsch, weil er jetzt auch in Wien studiert und halt jetzt auch deutschsprachig studiert und lebt. Also ich glaube, das hilft ihm schon dabei. Ich merke jetzt auch langsam, dass er ein paar Schwierigkeiten auf Französisch hat. Das ist ganz lustig, wie sich das so ein bisschen verändert.
Beide Sprachen auf demselben Niveau zu erhalten, scheint schwierig. Unsere InterviewpartnerInnen haben das jedoch super gemeistert, wie wir finden. Wurden dafür spezielle Strategien angewandt?
Als ich klein war, haben mich meine Eltern mit Diktaten gequält. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber... Ja, naja, ich meine, die Muttersprache meiner Eltern ist ja nicht Französisch. Also war ich ein bisschen gezwungen, mit ihnen auf Deutsch zu kommunizieren.
Jetzt nicht mehr wirklich, aber als wir klein waren, ja, haben wir oft Bücher gelesen, also auf Deutsch. Und wir leben in Frankreich, aber schauen immer Fernsehen auf Deutsch.
Nee, das ist wirklich wichtig. Also es ist lustig, dass du von Strategie redest, weil mit meinen Eltern, also besonders mit meiner Mutter, versuchen wir uns immer dazu zu bringen, wirklich Deutsch zu reden. Weil ich merke halt schon, dass mir manchmal ein paar Wörter fehlen und dass ich ein bisschen aus der Sprache rauskomme. Aber da es halt schon meine Muttersprache ist, kommt es eigentlich immer schnell wieder. Ich merke immer, wenn ich in Deutschland bin, ist es die zwei ersten Tage ein bisschen schwierig, aber dann kommt man sehr schnell wieder rein.
Tja, Zweisprachigkeit kostet Mühe, aber lohnt sich auch. Wie sehen Katja, Laura und Simon das?
Und Nachteile, da sehe ich nicht wirklich welche, außer dass man nicht wirklich das Gefühl hat, eine der beiden Sprachen hundertprozentig zu beherrschen. Man hat wirklich das Gefühl, bei 95% zu sein. Und einige Wörter der einen Sprache merkt man sich einfach nicht, weil man sie in der anderen Sprache kennt und man weiß, dass man in allen Situationen, in denen man das Wort verwenden wird, mit einer Person zusammen sein wird, die die Sprache versteht, und dann switcht man einfach.
Das fasziniert die anderen Leute, wenn du sagst, dass du mehrsprachig bist. Vor allem hier in Frankreich können die Leute sehr schlecht andere Sprachen, und wenn du sagst, du kannst 2, 3 oder 4 Sprachen, dann sind sie einfach fasziniert.
Ich habe mich immer sehr gefreut, 2 Sprachen wirklich fließend zu reden, weil man halt mit viel mehr Leuten in Kontakt kommen kann und man sich besser verständigen kann. Und ich muss auch sagen, das hat mir sehr geholfen, einfach auch andere Sprachen zu lernen. Also besonders im Französischen hat es mir sehr geholfen, Spanisch zu lernen. Auf Deutsch war es einfacher für mich, dann Englisch zu lernen. Und man hat dann einfach mehr so das Gefühl für die Sprachen. Was aber halt auch frustrierend ist manchmal, ist, man denkt, man ist zweisprachig und kann beide fließen. Und man merkt dann doch, dass man irgendwie beide Sprachen nicht ganz perfekt kennt und man halt die spezifischen Wörter und so dann nicht so perfekt kann.
Dem können wir uns nur anschließen. Ich habe mich immer super deutsch gefühlt und auf meiner ersten Uni-Arbeit stand dann wirklich gut für eine Ausländerin. Und auch sonst wird meine schriftliche Ausdrucksweise eigentlich immer kritisiert. Das ist in der Tat frustrierend. Wie sieht es bei dir aus, Pauline?
Ja, also bei mir meinen die Leute auch immer irgendeinen Akzent rauszuhören, egal in welcher Sprache. Das ist ziemlich destabilisierend, gerade bei Referaten oder so.
Ja, aber Akzente können auch sexy sein. Das findet zumindest der Schweizer Künstler Bonaparte. Viel Spaß mit Fuck Your Accent. Your stuff was in the speaker, saying something like, I'll end up at you. My heart self's getting weaker, I mean... I haven't even met you. I can trace you back for 200 years. Your family tree reaching across the salty seas. Can't claim your vows, misquoted quotes. Now let your syllables slip down my throat. I mean, I just wanna fuck your accent. Fuck your accent. Don't wanna fuck, 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 fuck your accent. Don't understand all the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna fuck your accent. It's a tricky situation somehow. I'm lost in your pronunciation now. It's so physical, but it's unattainable. I try to get my hands on it, it's unexplainable. I tease a mating. The gliding vowels run deep, it's so infatuating. I wanna lingo's to me, let me do your ease. But you can lie to me. I wanna free my tongue with your terminology. I mean, I just wanna fuck your accent. Fuck your accent. I wanna fuck, 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 fuck your accent. It's like I'm stuck in the middle, you see. Every word is like a riddle to me.
Some do it just to pay the rent. Recite a letter of intent. Politely fornicate your can. Consonant clusters, your sudden drawl. You drag your dialect across the hall. I'm all up in your twangs, deep inside of your slang. I know it's not too late. Accent shall procreate. I just wanna fuck your accent. Fuck your accent, I wanna fuck, 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 fuck your accent. Don't understand all the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna fuck your accent. Fuck your accent, fuck your accent, I wanna fuck, 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 fuck your accent. It's like I'm stuck in the middle, you see. Every word is like a riddle to me. I wanna fuck your accent, fuck your accent, fuck your accent.
Ihr hört Mikroeuropa beim Freien Radio Wüste Welle auf 96,6. Unser Thema heute ist die deutsch-französische Zweisprachigkeit. Ihr habt gerade einen Beitrag über Schüler gehört, darunter auch wir zwei, die zweisprachig aufgewachsen sind und dabei einige Schwierigkeiten hatten. Manon und Christine ging es ähnlich. Manon als Französin an einer deutschen Uni und Christine als Deutsche an einer französischen Uni. Für die meisten Franzosen gilt Deutsch als unattraktiv. Warum hat sich Manon dann ausgerechnet für Deutschland entschieden?
Ich habe in der Schule mit 9 Deutsch angefangen und meine Großmutter ist Deutsch und hat zwar nie mit mir Deutsch geredet, aber irgendwie hat es mir, glaube ich, auch Vertrauen gegeben, dass ich das schaffe, weil meine Großmutter selbst sehr jung nach Frankreich gezogen ist und ich dachte, ich schaffe es dann auch mit 18 nach Deutschland zu ziehen.
Vertrauen war auch nötig, denn es war nicht immer leicht.
Es war in den 6 Monaten ziemlich hart. Aber mein Deutsch hat sich schnell verbessert, weil ich mit Deutschen auch zusammen gewohnt habe und meine Freunde, und ich habe bald auch Freunde kennengelernt, die alle Deutsch waren. Und dann musste ich auch alle Fachwörter speziell lernen für das Studium. Und ich muss wirklich sagen, in den ersten 6 Monaten war das erst sehr, sehr frustrierend, weil ich hatte den Eindruck, so ein bisschen das Vokabeln eines Kindes zu haben und nicht ganz ich sein zu können oder nur, ich weiß nicht, die Hälfte von mir so gefühlt. Und ich habe mich für viele Sachen nicht vertraut, wie zum Beispiel Witze erzählen. Das habe ich lange nicht auf Deutsch erzählen können.
Was sehr schade ist, weil Franzosen bekanntlich einen außerordentlich feinen Humor haben, der den Deutschen entgeht. Schriftlich macht die Sprache von Goethe jedoch weniger Probleme.
Was ich ganz gut finde, ist, dass man in das Schriftliche sehr schnell reinkommt, weil man die Wörter quasi aufschreibt, wie man die ausspricht. Und das macht es relativ einfach. Von den Schwierigkeiten ist, ich weiß nicht, es sind einfach, die Struktur von den Sätzen ist ganz anders als auf Französisch. Und manchmal komme ich ein bisschen durcheinander damit. Ja, und ich glaube auch, falsche Freunde sind, also das sagt man halt so auf Französisch, falsche Freunde. Das sind halt Wörter, die dieselbe sind auf Französisch und auf Deutsch, die aber nicht dasselbe bedeuten. Und ich hatte schon mal zum Beispiel ein Problem damit, zum Beispiel mit dem Wort Infusion, weil im Krankenhaus in Deutschland ist das, was die Patienten intravenös bekommen können als Therapie, und in Frankreich ist das, was man als Tee trinken kann. Und dann habe ich schon das oft durcheinander gebracht, irgendwie Tee und Infusion, und Ja, es war nicht so günstig im Krankenhaus.
Wie bewertet Christine ihre Auslandserfahrung?
Ich fand es total spannend, weil ich gleichzeitig mit der anderen Sprache einfach auch eine ganz andere Welt, Gedankenwelt kennengelernt habe. Und das ist aber natürlich schwierig und frustrierend, wenn man nicht alles versteht. Vor allen Dingen, wenn man sich schriftlich nicht wirklich so ausdrücken kann auf dem Niveau, wie man es eben gerne möchte.
Wie hat Christine diese Hürde überwunden?
Was für mich dann eigentlich das Studium dann auch erleichtert hat, dass das in dem französischen System eben so vorgesehen ist, dass man Frontalunterricht hat, bei dem alles mitgeschrieben wird, Wort für Wort, weil ich dadurch natürlich auch, wenn ich nicht alles verstanden habe, hinterher besser die Gelegenheit hatte, eben das, was ich nicht verstanden habe, dann nochmal nachzulesen oder nachzuarbeiten.
Zur Entspannung zwischendurch ein sympathisches französisches Lied. Sympathique von Josephine Baker.
Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Micro Europa.
Micro Europa.
Apropos Studium, man muss nicht gleich nach Frankreich, um Französisch zu lernen. Es gibt auch in der Romanistik ein extra Fach dafür. Am französischen Seminar unterrichtet unter anderem Nicolas Hello die motivierten deutschen Studierenden. Um aber in Deutschland Französisch lehren zu können, musste er erst Deutsch in Frankreich lernen. Denn stellt euch vor, auch dort gibt es ein extra Fach dafür, die Germanistik. Seid ihr jetzt verwirrt? Wir auch. Hoffentlich kann Herr Elo uns etwas Klarheit verschaffen.
Da muss man erstmal anfangen, warum ich erstmal Deutsch studiert habe in Frankreich. Erstmal, weil ich eine Fremdsprache studieren wollte. Leider kann ich nicht sagen, dass ich unbedingt Deutsch studieren wollte. Es ist halt so, dass ich als erste Fremdsprache Deutsch hatte in der Schule und dass mein Niveau damals besser war als im Englischen. Deswegen habe ich ein Deutschstudium angefangen. Und während des Studiums war ich 2 Jahre Fremdsprachenassistent in Deutschland, in Schleswig-Holstein und in Dresden. Und danach bin ich nach Straßburg gezogen, um zu promovieren in Germanistik. Und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich ganz toll ist, im Ausland zu leben. Und ich wollte meine Erfahrungen im Ausland ein bisschen vertiefen. In Deutschland natürlich, weil es auch das Land, das fremde Land war, das ich am besten kannte. Und da habe ich mich beworben für eine Lektorenstelle. Diese Stellen sind ursprünglich für 2 Jahre, das war auch mein Ziel. Und irgendwann habe ich die Möglichkeit bekommen, eine feste Stelle zu bekommen, was überhaupt nicht in meinem Plan war.
Schlussendlich gefällt es Herrn Elot doch ganz gut hier. Auch wenn er wie Frau Jondral Hagemann anfangs mit der Integration gehadert hat.
Wenn man nach Deutschland geht für das Studium als Erasmus, als Fremdsprachenassistent, ist das alles ganz toll. Diese Multikulti-Welt unter Studenten, das ist ganz locker. Und wenn man mit Deutsch nicht klarkommt, dann kann man ja immer noch Englisch reden. Wie auch immer, das ist da problemlos. Also einen großen Unterschied habe ich gemerkt ab dem Moment, wo ich hier gearbeitet habe. Und zum Beispiel, dass ich mit dem Finanzamt reden musste. Und da ruft man an, man kann am Anfang sich nicht 100%ig verständlich machen und da an der Leitung ist ein Schwabe, den man nicht versteht. Und das ist so eine Anekdote, die mir einfällt, wo ich damals schier verzweifelt bin, weil ich einfach nicht verstanden habe, was man von mir will und auch nicht verstanden habe, was man mir gesagt habe. Und da habe ich auch ein bisschen gezweifelt, ob es geht mit der Integration. Und aber diese Erfahrung macht man auch erst, wenn man wirklich in dem Land lebt und ankommen will.
Hartnäckigkeit brauchen auch Elos Studierende. Was motiviert Sie denn, diese Sprache zu lernen?
Viele von denen wollen seit langem Lehrer werden, das ist wie eine Berufung. Andere suchen sich den Studiengang aus, weil er natürlich eine gewisse Sicherheit auch bietet nachher mit dem Job. Es gibt auch die Bachelor of Arts, bei denen sind die Profile viel unterschiedlicher. Es gibt welche, die im Kulturmanagement arbeiten möchten, andere, die nach Frankreich ziehen wollen. Wir haben noch die Bachelor of Economics. Das sind Wirtschaftswissenschaftler, die auch neben Wirtschaft und Recht auch eine Fremdsprache brauchen und deswegen besuchen sie auch unsere Kurse am Romanischen Seminar.
Und was konnte Herr Elot in diesen Kursen beobachten? Wie kommen die Studierenden mit dieser türkischen Sprache zurecht? Was fällt ihnen leicht, wo haben sie Schwierigkeiten?
Leicht fällt meinen deutschen Studenten, würde ich sagen, das Sprechen. Die sind schon im Gymnasium daran gewöhnt, viel zu sprechen. Also die kommunikativen Kompetenzen werden sehr gefordert in Deutschland. Probleme haben sie viel mehr beim Schreiben. Also die Schreibkompetenzen müssen an der Universität sehr stark aufgebaut werden und vor allem die auch mit einhergehenden kulturellen Codes. Für die Schwaben vor allem ist es mit ein paar zusätzlichen Schwierigkeiten zu rechnen, zum Beispiel mit dem Unterschied zwischen S und S oder solche Laute, die es im Schwäbischen gar nicht gibt. Dadurch, dass viele angehende Gymnasiallehrer sind, ist es mir auch vor allem wichtig, dass sie eine gute Aussprache später vermitteln.
Das hätten sich unsere Englischlehrer in Frankreich mal von Herrn Elot abgucken können. Mit der Aussprache nehmen die es nämlich nicht so genau. Ein schönes Beispiel dazu liefern uns Les Yeux de la Tête mit ihrem Song I don't speak English.
J'aurais bien aimé passer à la télé en chantant de la pop et du rock. Faire des high feel, des walking down the street et que les filles se jettent à mes bottes. Oui, mais voilà, moi je suis qu'un pauvre François. Ma seule langue étrangère, c'est le patois. C'est tant pis pour moi, peut-être si j'essaye avec ça. Voulez-vous coucher avec moi? I don't speak English. I'm sorry. Technique.
the very first time. Let it be,
I'm a creep.
Should I stay or should I go?
No, no, no.
A woman no cry.
Oh yeah.
Oh, beep-a-loo-la. And light my fire. Cause I love rock and roll.
I love rock and roll.
I'm born to be alive.
So love me tender.
Tonight is gonna be a good night. I don't speak English.
Ihr hört Mikroeuropa auf 96,6. Wir haben jetzt viele praktische Erfahrungen in Bezug auf Sprache und Mehrsprachigkeit gehört. Nun ist es an der Zeit, das Ganze aus der wissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten. Damit kennt sich die Linguistin Tanja Rinker am besten aus, denn sie forscht an der Uni Tübingen zu diesem Thema. Bei Mehrsprachigkeit stellt sich immer die Frage nach der Muttersprache. Was macht diese denn aus?
Eigentlich ist es so, dass wir gar nicht mehr von Muttersprache in der Linguistik sprechen, sondern das neutral Erstsprache nennen. Da natürlich die erste Sprache, die ein Kind erwirbt, auch vom Vater kommen kann. Oder je nachdem, welche Umstände sind von der Großmutter oder. Also insofern wählen wir sozusagen den neutralen Begriff Erstsprache, dann kommt eine Zweitsprache, eine Drittsprache und ja, haben da eher so eine Reihenfolge drin.
Und was macht so eine Erstsprache aus?
Dass es eben die Sprache ist, die in der Regel natürlich erworben wird. Das heißt, die einfach ohne Klassenzimmer, ohne Kurs erworben wird.
Heißt es dann, dass wir zwei Erstsprachen haben? Aber warte mal, geht das überhaupt?
Es ist natürlich möglich. Es gibt sehr viele Kinder, die eben sogenannt simultan bilingual aufwachsen mit zwei Sprachen von Geburt.
Wusste ich's doch.
Hä, wie ist denn das eigentlich? Gilt man auch als zweisprachig, wenn man einen Dialekt spricht?
Also das weiß ich jetzt wiederum nicht, aber Frau Rinker bestimmt.
Auf der neuronalen Ebene ist es natürlich dem Gehirn relativ egal. Also ob ich jetzt Deutsch-Niederländisch spreche, was ja auch sehr verwandt ist, und da sind eben auch sehr viele Strukturen, oder ob ich jetzt ja schwäbischen Dialekt spreche und Hochdeutsch. Also es passieren sozusagen viele Dinge, kognitiver Art, die eben ja absolut vergleichbar sind. Aber gerade, also das Schwäbische erlaubt ja durchaus Satzstrukturen, die jetzt einfach im Hochdeutschen nicht möglich sind. Ich hab das jetzt mal geschwind, do, misse oder so. Also das ist ja einfach vom Hochdeutschen dann sehr abweichend. Und insofern hat das natürlich einfach auch die gleichen kognitiven Effekte. Also man muss tatsächlich switchen. Also ich kann Schwäbisch und Hochdeutsch, und bei mir zu Hause hat das dann immer dazu geführt, dass wenn Freundinnen da waren, die eben Hochdeutsch gesprochen haben, dass ich musste dann wirklich so zwischen den Sprachen hin und her switchen.
Ja, das mit dem Switchen ist so eine Sache. Manchmal fehlen einem einfach die richtigen Worte und dann entwickelt man Mischformen, um diese Lücken zu füllen. So nach dem Motto: Hey, weißt du, wo meine Espadrilles sind? Ja, die habe ich in den Placard geräumt.
In der Fachsprache wird das Code Mixing oder Code Switching genannt, dass Bilinguale zwischen ihren Sprachsystemen hin und her wechseln. Das ist ab einem sehr frühen Alter sehr systematisch, dass die Kinder nicht sozusagen wirr durcheinander wechseln, sondern das wirklich je nach Grammatik einpassen. Warum das passiert? Manchmal ist es tatsächlich dazu da, um lexikalische Lücken zu füllen, dass jetzt einfach bestimmtes Vokabular nur in einer Sprache beherrscht wird. Manchmal wird es natürlich auch eingesetzt, um sich adressatengerecht zu verhalten. Also wenn der englischsprachige Vater reinkommt, dann wird eben geswitcht und dann wird mit ihm Englisch gesprochen. Oder es kann dann natürlich auch dazu benutzt werden, sich abzugrenzen. Also wenn ich jetzt mit einer Gruppe zusammenstehe und die sprechen alle Englisch, dann spreche ich mit ihnen Englisch und dann kommt jemand anders dazu, mit dem spreche ich dann Deutsch. Also das hat einfach auch so eine soziale Funktion dann.
Ja, definitiv, das machen wir auch. Und die Leute kommen uns dann immer mit Baguette, Fromage.
Ja, warum sprechen die das eigentlich so komisch aus? Warum können Deutsche zum Beispiel nicht Fromage oder Croissant sagen?
Ja, oder Franzosen nicht Ich liebe dich statt Ich liebe dich.
Lass uns doch wieder Frau Rinker fragen.
Alle Babys kommen auf die Welt und können alle Laute dieser Welt erstmal unterscheiden, produzieren vielleicht noch nicht. Aber das Gehirn ist eben effizient und fokussiert sich dann auf die Laute, die auch in der Sprache der unmittelbaren Umgebung relevant sind. Und Kinder, die mit zwei Sprachen oder mehreren Sprachen aufwachsen, sind dann natürlich im Vorteil, weil die haben gleich schon mal zwei Phonemsysteme zur Auswahl und haben einfach ein größeres Repertoire.
Ah, das Phonemsystem.
I am slowly losing my mother tongue, but I'll get it back someday. There's a boy in the woods within everyone, and he's calling out your name. As far as you are, he is never gone. He's the word that you never get wrong. He's the breath at the top of your lungs, mother tongue. Touch with roots, it's a heartbreak. You'll never live it down. You're looking for the fruits of your hard labor. You lose it when it's found. Your greed leads your search and your money bound. You truly know your worth when you hit the ground. You're searching for the truth about your heartache. You're going out of bounds. You wish that you could choose from your past mistakes and throw them to the ground. I am slowly losing my mother tongue, but I'll get it back someday. There's a boy in the woods within everyone, and he's calling out your name. As far gone, he's the word that you never get wrong. He's the breath at the top of your lungs, mother tongue. There's a boy in the woods within everyone, and he's calling out your name.
Das war The King's Parade mit Mother Tongue.
Boah, ich hab so richtig Lust auf Framboisen gerade.
Also ich hätte nur Himbeeren im Angebot, falls das ist, was du willst.
Ja, sorry, das passiert mir ständig. Kennst du das auch, oder?
Ja, na wir verstehen uns ja zum Glück, aber im Alltag kann das schon mal zu lustigen Situationen führen.
Allerdings, wir haben für euch mal einige Beispiele gesammelt.
Auf Französisch heißt Unterhose Culotte und ich fand auch immer, dass sich das viel lustiger anhört als Unterhose, was eigentlich irgendwie ein blödes Wort ist. Oder genauso Haarspange heißt auf Französisch Barrette, was sich für mich auch einfacher und klarer anhört. Also haben wir das immer mit meinen Kindern so verwendet, auch in deutschen Sätzen. Also ich muss mir jetzt meine Culotte anziehen und in die Haare mache ich mir jetzt eine Barrette. Und genauso haben das dann meine Kinder auch mit ihren kleineren deutschen Cousinen verwendet, die dann in Deutschland bei sich im Kindergarten auch gesagt haben, so, oh, heute habe ich eine rosane Culotte an oder gib mir doch auch mal eine Barrette, wo dann die Erzieherinnen überrascht waren, was das jetzt eigentlich für Wörter sind und ja, wie die sich jetzt da in den Wortschatz von den ganz normalen deutschen Kindern eingeschlichen haben.
Mein Vater, also der Franzose ist und Deutsch gelernt hat, der hat immer Höhle und Hölle, konnte das nie wirklich unterscheiden. Also es war lustig, wenn er sagen wollte, keine Ahnung, wir besichtigen heute Nachmittag die Hölle, weil das meint er auf jeden Fall nicht, also das hoffe ich, ne? Ja, noch eine, das war, statt ich esse vegetarisch, hat er gesagt, ich esse Vegetarier. Also das würde heißen, er isst Leute, die vegetarisch sind oder so. Aber nee, ja, das sind so lustige Anekdoten, die aber vor allem mein Vater passiert sind.
Wenn ich sage, ich gehe arbeiten und auf Französisch würde das heißen, je vais travailler. Und damit meine ich, auf Französisch sagt man das auch, sagt man travailler. Also halt arbeiten für lernen, dann meine ich, wenn ich sage, ich gehe arbeiten, dann meine ich, ich gehe lernen, aber das wird meistens auch von den Deutschen nicht verstanden, weil dann fragen sie mich, was ich halt arbeite.
Das ist einfach automatisch, wenn ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder bin, wo ich weiß, dass sie beide Sprachen sprechen, setze ich immer ein französisches Wort in einen deutschen Satz oder andersrum. Also das, was, ich sage dann einfach, was mir als erstes einfällt.
Das ist ja alles schön und gut. Kritisch wird's erst, wenn man dasselbe mit Menschen macht, die die andere Sprache nicht beherrschen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Aber wenn man nicht aufpasst, macht man diesen Sprachmix auch mit Leuten, die eben nicht zweisprachig sind. Dann fängt man auf Französisch an und mitten im Satz, hopp, benutzt man einfach ein deutsches Wort. Und die andere Person schaut einen mit einem fragenden Blick an nach dem Motto, was macht denn der? Also es ist manchmal ziemlich lustig, aber im Allgemeinen gibt es da keine Probleme. Und wenn man aufpasst, passiert es auch nicht. Nee, das klappt ganz gut im Allgemeinen.
Ich mag auch, dass ich manchmal einfach Wörter erfinde, sozusagen. Weil man findet halt auch viele Wörter, die wirklich auch in zwei Sprachen fast gleich sind. Und man versucht es dann mit anderen Wörtern auch zu machen und das funktioniert dann nicht so gut. Meine Großeltern sagen mir dann ab und zu, ja, ich glaube, das Wort gibt es jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn man das Wort repräsentiert benutzt, und dieses irrt tue ich halt auf andere Wörter manchmal rauf und es geht halt nicht immer. Ja, und dann, ich habe auch gemerkt, es ist einfach im Humor, ist der Humor auch ganz anders in zwei Sprachen. Und da merke ich zum Beispiel, dass ich mehr Humor auf Französisch habe als auf Deutsch und dass manchmal meine Witze nicht so gut rüberkommen auf Deutsch.
Manchmal ist es nicht nur der Humor, den man nicht versteht, sondern gewisse Redewendungen.
Ich habe immer Guten Morgen gehört oder ich habe immer Guten Morgen gesagt, aber Moin Moin. Was für mich das auch sehr lustig. Ich habe das nicht verstanden und vor einem Tag, ich habe von meiner Kollegin gefragt, ich habe eine kurze Frage, darf ich das sagen? Und er hat gesagt, ja klar. Ich habe gesagt, was bedeutet der Moin Moin auf Deutsch? Und er hat so viele gelacht und dann er hat gesagt, gleiche Meinung, gleiche bedeutet zum Beispiel Guten Morgen oder einfach so Hallo.
Manchmal, wenn ich nicht verstehe, was die anderen sagen, dann sage ich einfach ja. Und manchmal muss ich nein sagen. Und dann verstehen sie, dass ich nicht verstehe, was sie sagen. Und das ist wirklich sehr peinlich. Aber ich mache das manchmal, weil ich nicht will, dass sie denken, dass ich ein bisschen dumm bin oder die Sprache nicht können. Und das war sehr peinlich.
Aber selbst wenn man eine Sprache perfekt beherrscht, macht einen das nicht gleich zum Allwissenden.
In meiner Schwiegerfamilie zum Beispiel gibt es auch oft Menschen, die mir von ihrem Urlaub in Frankreich erzählen und die mir von dem und dem Restaurant an der Küste in der Stadt erzählen, ob ich den kenne. Und weil für die Leute ist es Frankreich, da wo sie waren. Und ich komme aus eventuell aus einer anderen Ecke und ich gar noch nicht alles kenne und dass die Leute mir so ausführlich beschreiben, wo sie da waren und ob ich das kenne, wo ich einerseits auch die Augen verdrehen muss, weil die auch nicht alles in Deutschland kennen können und andererseits habe ich auch verstanden zwischen, dass es auch dazu gehört, also und vor allem, dass Frankreich meistens mit positiven Erfahrungen verbunden ist und darüber kann man sich auch nicht beschweren, aber innerlich muss ich auch manchmal schmunzen.
Zweisprachigkeit ist schwer zu erhalten, aber es lohnt sich daran zu arbeiten. Denn wie ihr hört, kann es auch sehr lustig sein. Lustig ist auch der Flirt von Bébé Brune, La La Love You.
Das waren Leonore Lustermann
und Pauline Mengini
hier bei Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Wir haben heute über das Thema deutsch-französische Zweisprachigkeit gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
À la prochaine!